Und das war fast sentimental, wie mein Vater dann gesagt hat, ja, die Leute kommen, hörst's, weil er halt die Klingel da hat. Aber klar, natürlich kommen die Leute, aus heutiger Sicht völlig nachvollziehbar. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Wir sind heute bei Nummer 28, oder?
Ja, 28.
Mein Name ist Ingmar Grimmer. Herzlich willkommen auch an meinen lieben Freund David Haas.
Hallo, das war ein guter Einstieg heute.
Ja, wir müssen ein bisschen variieren
ja, jetzt mal langsam. Wird besser, ja.
Schön. Lieber David.
Ja, Ingmar, ich habe in deiner Instagram-Story gesehen, dass dein Online-Shop so langsam aber sicher in die Pusche kommt.
Richtig.
Und ich muss sagen, der hat ein wunderschönes Logo. Ey.
Das ich weiß gar nicht mehr, wer das gemacht hat.
Ich wundere mich gerade auch die ganze
Irgend
Zeit.
Irgend so eine No-Name-Agentur aus Schwäbisch Hall.
Aber die können was, gell? Ich meine, da steckt richtig, was dahinter.
Richtig gut aus. Richtig gut. Ja. Wer es gesehen hat, wir haben die Ehre vom Grimmers-Logo im neuen Logo mit verpackt, um die Verbindung ein bisschen herzustellen. Und es ist richtig geil geworden tatsächlich. David und sein Team sind dafür verantwortlich. Ja, unser Online-Shop geht online. Ich habe heute Bürotag gehabt und habe viel Zeit für Insta-Stories mir genommen. Und genau, ab 15.06. Es kamen jetzt auch schon einige Nachfragen auch von Hörerinnen und Hörern, ob das tatsächlich so ist. Ja, ab 15.06. kann man unser Brot deutschlandweit oder vielleicht eigentlich auch sogar europaweit, weltweit, wir sind ja weltweit hier im Podcast unterwegs, mal gucken, wie wir das dann hinkriegen, bestellen und sich schicken lassen. Es wird zwei Versandtage geben, immer dienstags und mittwochs unter www.bestell-brot.de kann man bestellen.
Die Domain ist so geil, ey. Das ist cool, echt überragend.
Voll witzig, dass die noch frei war.
Ja, voll, ja.
Also www.bestellbrot kann man sogar mit oder ohne Minus schreiben. .de und kommt dann immer auf der Homepage raus. Man kann auch über unsere Homepage, der Link sitzt seit heute auch. Genau, im Moment sieht man nur einen Countdown, der runterläuft, nicht so spannend, aber ab 15.06. wie gesagt, kann man Brot bestellen und Nudeln, Marmelade und so weiter. Und natürlich auch das Backbuch, wenn es dann fertig ist ab 15.07. und auch das Messer und das Brett und auch Cabbies und Tasse und müssen wir eigentlich noch ein bisschen Nachtschicht-Merchandising
ja,
mit aufnehmen.
Müssen wir auf jeden Fall noch mit aufnehmen, ja. Haben wir ja auf unserer To-Do-List, müssen wir definitiv machen.
Müssen wir angehen.
Müssen wir
angehen. Sobald das Buch fertig ist.
Aber du, ich bin hier gerade auf dem Countdown, das sieht jetzt schon geil aus.
Ja, sieht gut aus, gell?
Mega gut. Ja, doch, finde ich super. Mhm. Ja, cool. Ja. Nice. Ich freue mich drauf, ich bin echt gespannt.
Also, bestellst du dann auch, oder?
Natürlich bestelle ich, klar, ich will sehen, wie das ankommt.
Wir werden erstmal jetzt so Probebestellungen machen und an uns selber schicken, um einfach und auch zum Beispiel an meine Schwester nach Freiburg, sodass man ein bisschen länger unterwegs ist, um zu gucken, wie das ankommt, wie lange es dauert und so weiter. Bin mal gespannt.
Ja, cool, mega.
Ja, ja, was gibt's noch? Ja, Buch. Das ist alles überstrahlende Thema. Da bin ich immer noch beim Setzen.
Ja, immer noch.
Immer noch.
Wobei, wenn die Folge rauskommt, wahrscheinlich nicht mehr. Mhm. Und dann ist es immer in der finale Züge, gehen wir schwer davon aus.
Korrekt, also, Korrekturphase wahrscheinlich
noch. Korrekturphase noch und dann muss es ja gedruckt werden. Ich meine, das Drucker braucht ja auch noch mal knapp 4 Wochen.
Ich habe heute einen Blick erhascht auf den aktuellen Stand. Das sieht mega gut aus. Die Bilder sind mega, das ganze Layout ist mega. Also da kommt was richtig,
ja,
was ich richtig Gutes.
Ich hatte ja gestern noch ein Gespräch mit unserem Verleger und da haben wir dann auch nochmal das Cover besprochen, wie man das dann drucken lasset und wie man es prägen lasset. Das hat ja auch das große Hohenloher Backbuch, kriegt dann ja auch so eine geile Prägung.
Echt geil.
Ja, richtig geil.
Wusste ich jetzt noch gar nicht.
Ja, doch. Und das Cover kriegt so ein richtig geiles haptisches Papier, sodass es sich auch richtig anfühlt. Ja.
Mega,
und dann
mega.
Haben wir noch ein bisschen über das Papier philosophiert, was für ein Papier, das man letztendlich nehmen. Und wir werden dann wirklich, das hast du ja auch schon mitgekriegt, gehe ich mal schwer davon aus, so ein Naturpapier nehmen, das ist auch wirklich natürlich ist und so. Also.
Ja, ich hab's schon mitgekriegt, aber bei unserem Verleger muss man dazu sagen, das ändert sich hier und da auch mal gern wieder. Ja, also mir hatte schon alles mögliche an Formate und Haptiken. Ja. Wie wird es vom Cover her jetzt? Ganz fest oder so ein bisschen nicht ganz fest?
Nee, nicht ganz fest. Also es hat so eine leichte Struktur, genau.
So Zwischending,
genau, so Zwischending, ja. Also das wird wirklich, wirklich cool. Und also ich muss ja echt sagen, als wir gestern dann nochmal das Buch durchgegangen sind, wir sind jetzt bei circa 200 Seiten, haben wir jetzt gesetzt. Wir müssen jetzt noch circa 40, 50 Seiten setzen und dann haben wir es voll. Und wie wir so durchgegangen bin, habe ich mir so gedacht, so, ach, das wird schon gut. Ja, das ist gut, schon wirklich richtig gut.
Ja, also das Wichtigste ist natürlich, dass die Rezepte noch funktionieren, aber das ist ja meine Baustelle.
Ich wollte gerade sagen, das ist dann deine Baustelle. Ich glänze mir davor, du hast den Rest, ist mir egal.
Ich muss sagen, das wird wahrscheinlich das letzte Backbuchseite, das ich schreibe. Das ist, also der Aufwand, die kannst du nur nochmal wiederholen. Das ist Wahnsinn.
Also bitte, Lutz Geißler hat 13 Bücher
nicht
geschrieben.
Ja, ich weiß. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie andere Leute das machen. Also es war Wahnsinn. die Rezepte. Also ein Buchschreiber könnte ich mir vorstellen, weil ihr erlebt so alles Mögliche in der Bäckerei, aber ein Backbuch, ich glaube nicht.
Ist halt auch schwierig mit deinen Anforderungen auf all die Rezepte. Das ist, glaube ich, das Schwierigste, oder?
Ja, und auch die Fotos. Überleg mal, wie viele Fotos du machen musstest, was das alles an Aufwand war. Und auch die Rezepte tatsächlich, dass die daheim halt auch funktionieren, sicher funktionieren. Man ist immer als Bäcker da in der Gefahr, dass man so Bäckersprache anwendet. Man muss es ja runterbrechen für Leute, die jetzt vielleicht auch das noch nicht so oft machen.
Ja, und das Ding halt ist die große Herausforderung, dass es halt wirklich auch für den Laie verständlich ist. So, und dass er auch was damit anfangen kann. Klar, ich meine, wir haben es gestern auch hier in der Agentur davon gehabt, dass das Bäcker-Jargon ja schon auch in der Hobbybäcker-Szene ist schon ein bisschen, von was spricht denn der jetzt eigentlich? Dehnen und Falten und Halbgare oder was auch immer, ja, Stockgare, Stückgare, weißt du, das sind alles so Begriffe, wenn du das als Laie machst, das weiß ich halt nicht. Aber wenn du so ein bisschen im Hobbybäcker-Dings drin bist, dann weißt du es auch relativ schnell, um was es da geht.
Die Frage ist halt, wie hoch setzt das Niveau, sag ich mal. Also was setzt man voraus, was jemand weiß, der das Backbuch benutzt und was erklärt man nochmal? Und wir haben halt versucht, schon relativ viel auch an Grundbegriffe zu erklären. Und ich hoffe, dass uns das gelungen ist. Man kann das Buch vorbestellen übrigens, wen das interessiert, gerne an info@krimmers-backstube.de oder auch an unsere Podcast-E-Mail-Adresse, überhaupt kein Problem, wenn ihr es abholen wollt bei uns oder dann auch tatsächlich über den Onlineshop bestellbrot.de ab 15. Juni.
Und ich habe auch gesehen, dass es bei diverse größere Buchhändler im Internet gibt es auch. Die muss man aber nicht unterstützen, deshalb einfach direkt bei dir bestellen. Aber da gibt es auch, und da sind wir auch schon allein vom Ranking her, vom Vorbestellranking schon gar nicht so schlecht. Tatsächlich habe ich gesehen, ja, das hat mir der Verleger gestern gezeigt. Das sieht doch echt gut aus. Also vor allem, wenn man Hohenlohe eingibt, ist das Buch schon relativ weit oben.
Ist das noch das alte Cover, dieses Arbeitscover?
Ja, aber das wird jetzt umgesetzt,
wird
jetzt
ausgetauscht.
Okay. Genau, ja.
Also wer da so ein Bild findet mit so einem Blot und einem Hefezopf drauf, das ist das Buch. Das war nun mal der Arbeitstitel.
Genau, und das wird jetzt ausgetauscht für ein wunderschönes Cover mit dem Ingmar vorne drauf.
Ja, wunderschön und ich, das schließt sich ja fast aus, aber ja du hast das Beste rausgeholt.
Ich habe das Beste draus gemacht, genau.
Ja, wir haben auch wieder ein Feedback dabei, eine und auch eine Frage, und zwar von der Christina aus München, die ursprünglich aus dem Taubertal kommt, also das ist bei uns hier in der Gegend, die unseren Podcast entdeckt hat. Viele Grüße nach München. Und sie amüsiert sich übrigens köstlich über unsere Geschichten, also wir können ruhig abschweifen. Und hat jetzt tatsächlich aufgrund von unserem Podcast vor 2 Wochen ihr erstes Brot backen und hat nach 2 Fehlversuchen mit einem Sauerteig aus Hefewasser jetzt doch der klassische Roggensauerteig angesetzt. Und er heißt?
Ich hab's gelesen, verdammt, ich weiß es nicht mehr.
Harry. Und jetzt das dritte Brot und gleichzeitig mein erstes Sauerteig-Roggenbrot ist toll geworden und ist eben beim Thema Sauerteig auf unseren Podcast gestoßen, was mich freut, weil ich weiß ja immer nicht, ob man uns findet mit dem Namen Nachtschicht.
Ja. Und ich gebe mir ganz arg viel Mühe immer bei den Schlagworten pro Folge.
Sehr
ja,
gut.
Und da steckt immer Sauerteig mit drin übrigens.
Ah, das wird sein. Ja. Ja, und sie will mal bei uns vorbeikommen, hat auch gefragt, ob wir Finchgauer, sagen wir ja hier dazu, machen, die es in Südtirol gibt. Und tatsächlich machen wir das immer montags. Genau, da hat mich auch ein Kunde mal angeschrieben, hat er mir einen Fernsehbeitrag geschickt über die traditionelle Herstellung von Finchgau. Das war auch mega spannend. Ich finde es ja so cool, was es für Kulturen gibt auf der ganzen Welt beim Thema Backen. Und seitdem machen wir die.
Immer witzig. Montags. Aber witzig, ich habe die E-Mail auch gelesen und daraufhin habe ich mir mein Finchgauer Rezept rausgezogen und habe mir gedacht, das ist was fürs Wochenende. Weil jetzt kommt ja, also wir müssen kurz auflösen, weil wir nehmen nämlich vor Pfingsten noch auf, aber wir kommen ja erst 1,5 Wochen nach Pfingsten raus, aber aus zeitlichen Gründen müssen wir das gerade so machen. Und über Pfingsten habe ich mir vorgenommen, Finchgauer zu packen.
Ja, gut, weil am nächsten Montag, ich habe Pfingsten Montag, der mir zu, also könntest du auch keine kaufen bei uns. Sonst hätte ich jetzt gesagt,
genau, richtig.
Einfach welche.
Genau, nee, aber du bist auch zu weit weg.
Ja, schick mal ein Bild.
Ja, auf jeden Fall, klar. Ja, ja. Nee, also mein letztes ist ganz gut geworden. Da kommt ja auch so ein bisschen Gewürze rein. Ich habe mir extra Schabzigerklee damals gekauft. Das ist ja schon intensiv.
Ja, ja.
Also krass.
Das ist immer geil, wenn das vorbereitet wird, wenn da die Zutaten verwogen werden, das riecht schon in der ganzen Backstube. Ja. Und natürlich, wenn es dann aus dem Ofen kommt, natürlich sowieso, aber das ist krass.
Das ist echt krass, also aber das schmeckt halt auch super lecker und also die kann man echt uneingeschränkt empfehlen. Und ich denke, wir können vielleicht auch unter die Folge das Rezept, was ich da habe, verlinken.
Ja, ja, wenn also das was taugt.
Das ist ein Lutz-Geißler-Rezept,
das, ah, ja,
das, dann, das wird schon was können.
Das hat man meiner.
Das hat man meiner. Cool.
Ich habe noch eine Anekdote von meinem Vater zum Thema Hefezopf. Ein Spruch, den er immer bemüht hat, hat mir meine Mutter heute erzählt, nachdem heute ja die Folge Hefezopf rauskomme ist. Und zwar, Moment, ich muss kurz überlegen, dass ich es zusammenbringe. Ein echter Schwab lässt für einen guten Hefezopf jede Torte stehen.
Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ja.
Also dann muss der Hefezopf aber richtig gut sein.
Ja, absolut. Aber da bin ich voll dabei. Ich bin eh nicht so der Torte-Mensch.
Ah, kommt drauf an, also so Sahnetörtle, das lasse ich mir schon als ab und zu mal ganz schmecken.
Ja, da muss ich schon, aber schon Bock drauf haben. Echt? Aber so ein Hefezopf ist schon geiler.
Nee, so eine Sahnetorte esse ich lieber wie, jetzt so ein, wie so ein Kuchen. Aber wahrscheinlich, weil mir selber wenig mache, das lockt mich mehr.
Ja. Ja, wobei immer mal wieder so eine geile Sahnetorte, hast schon recht. Ja, ist schon gut, aber ja, so ein Hefezopf ist schon...
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und wie gesagt, ein rechter Schwab.
Auf jeden Fall.
Ich hoffe, es sind auch alle nicht Schwaben verstanden, was es jetzt Kaiser hat.
Ja, übrigens, absolut. Übrigens, wir haben so eine Kommentarfunktion, wer uns über den Webplayer hört. Ja, also von Podigy, also da, wo wir gelistet sind, gibt es so einen Webplayer und da kann man auch Kommentare schreiben, wo wir aber dummerweise nicht antworten können.
Ach, wie bescheuert.
Ja, echt? Das ist total blöd.
Hat das schon jemand kommentiert?
Ja, ja, von dem her offiziell die, die Bitte, wenn ihr uns ein Feedback schreiben wollt, dann schreibt uns bitte per Mail, weil ja, die Kommentarfunktion ist echt blöd, weil da kann man nicht wirklich drauf antworten. Und da kam heute die Antwort, dass es im Stulle, Rosine, Stulle heißt, irgendwie Hefe. Also da kam heute so ein Kommentar, dass das Hefezopf da irgendwie mit Rosine, alles oberhalb vom Norden, dass es so heißt. Genau. Ja, das war echt cool. Aber wie gesagt, die Kommentare, das ist echt immer ein bisschen blöd, weil da können wir natürlich direkt drauf antworten.
Ich sehe das gar nicht.
Ja, genau, schicke dir mal durch.
Was machen eigentlich die Apple-Bewertungen?
Läuft.
Ja, ja, klar.
5 von 5. Ich gehe schwer davon aus, ja. Also ich habe nichts anderes gesehen. Also ich gehe schwer davon aus, aber ich gucke direkt just in time. Aber es sieht gut aus. Hoppla. Podcast gestartet. Hey, 5 von 5, klar. Ja.
Super.
Ja, also auf jeden Fall weitermachen, dass man da schön oben bleibt. Und ich habe kurz mal gehört, es gibt auch ein Ding, es gibt auch ein Ranking von Spotify. Von Podcasts, also da müssen wir auch weit nach oben auf jeden Fall.
Das wird schwer.
Ja, das wird echt schwer, aber naja, man kann ja mal träumen.
Schön, schön.
Wunderbar, wir haben heute auch ein Thema und zwar wollen wir heute das Thema voll und ganz um dich, deiner Familie und die Gründung von Grimmers Backstube widmen. Wie denn das Ganze war?
Also erstmal heißt es Grimmers Backstube und nicht Grimmers Backstube, aber…
Habe ich das gerade gesagt?
Ich glaube gerade Grimmers Backstube gesagt.
Hiermit entschuldige ich mich
ganz offiziell wichtig, dafür. Ganz wichtig. Ja. Noch schlimmer wäre Bäckerei Grimmer.
Bäckerei Grimmer ist natürlich bitter, ja.
Nee, Spaß. Also,
aber genau. Da sind wir schon beim Thema, weil das, der Name war ja auch lange Zeit,
ich habe
da lange überlegt.
Da kommst du ins Spiel, genau.
Ja, da haben wir uns nämlich lang drüber unterhalten, wie das…
Absolut, ja.
Ja.
Genau, also wir fangen mal vorne an. Ja. Ziel der heutigen Sendung. Folge.
Ja, wobei ich der Maus. Ich erkläre ältere Leute immer, wenn die Frage ist, was ist ein Podcast, das ist so was Ähnliches wie eine Radiosendung. Ah, okay. Also von dem her.
Also, ja. Das Ziel der heutigen Sendung ist, einfach ein bisschen drüber zu schwätzen. Wie haben wir das gemacht? Der Weg in die Selbstständigkeit interessiert vielleicht auch der ein oder andere. Heutzutage ist ja alles möglich. Also man kann sich auch mit allem Möglichen selbstständig machen. Und wir haben viel erlebt und viel richtig gemacht und auch ganz viel falsch. Und davon wollen wir heute ein bisschen berichten. Und das Ganze wird der erste Teil von 2 sein, weil nächste Woche kommt meine Frau nämlich dazu, die dann so ein bisschen aus ihrer Sicht erzählt und auch noch ein bisschen mehr erzählt, so die Herausforderungen und Anekdote, die sie bis jetzt so erlebt hat. Und genau, wir steigen mal vielleicht ganz vorne ein, oder?
Ja, auf jeden
also
Fall.
Also ich habe ja den ganz klassischen Ausbildungsweg durchlaufen von stinknormale Bäckerausbildung, morgens um 6 Uhr angefangen, richtiges Drecksgeschäft gemacht, relativ lang.
Was man halt so macht.
Ja. Ich werde nie vergessen, die erste Tätigkeit als Praktikant war eine Barberschäle. Denke ich heute immer noch dran, ich mache es heute immer noch ab und zu, wenn es nicht anders geht. Aber genau, solche Sachen, also das war ja noch das gute Geschäft. Richtig mies war, Blecherichter für Süße, für Blunderproduktion. Immer Blech und dann ein altes Papier, wo schon mal süße Stückchen glasiert war, da sind die Glasur runterkratzen. Dann das nächste Blech und wieder Papier. Oh, ich muss mir so 40, 50 Blech richten. Und ganz ehrlich, ich habe es schaffen nicht gekannt. Ich bin aus dem Pfarrhaus gekommen und ich glaube, ich habe da ewig gebraucht. Den sie bestimmt lustig gemacht über mich, wie lange ich gebraucht habe. Und ja, also all das habe ich durchlaufen. Ja, putze, Müll rausbringen, Zwetschge sammeln, alles, was so rundherum dazugehört. Und ich bin halt auch dankbar dafür. Obwohl es wirklich hart war. Also ich habe mir oft geschworen, heute kündige ich. Ich mache nicht mehr.
Ja?
Ja, wirklich? War für mich war es hart am Anfang. Auch so dieses raue Betriebsklima, ein bisschen im Handwerk, das habe ich so nicht gekannt. Aber mein Vater war immer so vom Typ, jetzt ziehen wir das mal durch. Deswegen habe ich mir auch gar nicht traut, das daheim irgendwie anzusprechen. Sondern ich habe es einfach durchgezogen und konnte dann auch, ich habe auch dann schnell, also doch, ich muss sagen, in dem Betrieb, wo ich dann tatsächlich auch mehr Ausbildung gemacht habe, war es eigentlich schon cool, weil ich durfte dann schon auch mit anteilen. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass ich dann nur ein Drecksgeschäft
gemacht habe. Ich muss ehrlich sagen, den Moment hatte ich auch. Also das erste Lehrjahr als Bäckerlehrling war für mich auch echt hart. Und vor allem, weil du kommst ja als 16-Jähriger ganz unbedarft. Ich weiß noch, ich habe meinen Vater damals gefragt, so, sag mal, die 8 Stunden sind Arbeitszeit, ist das mit Pause oder ohne? So, boah, fuck, 8 Stunden sind echt lang, ja, wenn du vorher nur 4,5 Stunden in der Schule guckst bist, ja. Und das ist ja relativ entspannt. Und wenn du dann als 16-Jähriger so ganz unbedarft zur Arbeit musst und irgendwie nachts arbeitest oder früh morgens und so, das war schon auch, und das erste Lehrjahr war bei mir schon auch echt hart. Und ich habe mir auch irgendwann mal echt überlegt, ich will da aufhören.
Ja, und 16 ist halt auch verdammt jung, gell?
Ich finde auch, 16 ist verdammt jung. Also ich hatte es heute mit meinem Kollege davon, dass ich auch finde, dass 16 schon verdammt jung ist für eine Ausbildung. So, gerade weil man halt noch so unbedarft ist und er irgendwie noch gar nicht so richtig weiß. Von dem her finde ich irgendwie, ja, keine Ahnung, noch ein freiwilliges soziales Jahr dazwischen schieben oder irgend sowas, finde ich eigentlich schon immer ganz gut. Ja,
ja, war schon harte Zeit. Aber ja, auf jeden Fall, irgendwann hat es dann mal ein bisschen Klick gemacht. Also dann hat es mir auch Spaß gemacht und ich konnte ja dann auch aufgrund guter Leistungen, die haben wir ja, glaube ich, schon mal erwähnt, aber ich sage es nochmal, die Ausbildungszeit verkürze auf 2,5 Jahre. Und muss dann sagen, auch in dem Betrieb, wo ich die Ausbildung gemacht habe, dann relativ schnell die Chance tatsächlich kriegt, dann auch die Meisterschule zu besuchen. Also die hatte mir dann wirklich auch die Option angeboten, dass ich dort dann auch die Backstubeleitung übernehme. Damals war es so, der Chef hat sich dann so langsam aber sicher in den Ruhestand verabschiedet und die Tochter hat es übernommen und konnte nicht alles machen und habe dann ein Jahr nach meiner Ausbildung tatsächlich schon die Meisterschule besucht. Würde ich heute niemandem empfehlen. Ich war 18.
Zu wenig praktische Erfahrung.
Ja, ein Jahr Geselle. Und dann kam ich zurück in den Betrieb, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, wo ich als 16-Jähriger nichts sprechender, stummschweigender Azubi meine Ausbildung begonnen habe, war sehr, sehr schüchtern. Und kam danach quasi dreieinhalb Jahre später nach der Meisterschule als Backstubeleiter zurück. Ja. Damals warst du ja in dem Betrieb sogar. Und das war nicht einfach. Also da habe ich am Anfang gedacht, ja, ich muss jetzt hier ein bisschen der Harte raushängen so ein bisschen und habe eine dicke Hose gemacht, in Anführungszeichen. Ich habe einfach versucht, mich durchzusetzen und das war schwierig. Also da bin ich relativ schnell angeeckt und habe dann ein bisschen einen anderen Weg gewählt, auch viel mit meinem Vater gesprochen, der mir da viele Tipps gegeben habe es dann aber doch 2,5 Jahre. Wir haben dann eigentlich ein gutes Team gehabt, also wir hatten
absolut, echt
einen tollen Zusammenhalt und genau, und habe dann aber schon immer ein bisschen im Hinterkopf gehabt, irgendwann mal die eigene Bäckerei, war schon mal so mein Traum. Dann habe ich Tanja kennengelernt, kommt aus der Landwirtschaft und war auch das selbstständige Arbeiter gewöhnt. Dann kam das Kreta-Jahr, da haben wir ja mal eine extra Folge drüber gemacht, irgendwann relativ am Anfang. Hörempfehlung an dieser Stelle. Und genau, als wir auf Kreta waren, haben wir schon mal so angefangen, Plakate zu malen mit Idee für unsere eigene Bäckerei irgendwann mal.
Okay.
Und ich habe früher als Azubi noch immer so das Logo gemalt, also wie dann die Bäckerei Grimmer, wie das Logo mal aussieht. Bin ja total unkreativ, was das angeht, kann ja überhaupt nicht malen. Ich habe halt immer so Brezel gemalt und dann immer so reingeschrieben, so Oberbäckerei Grimmer, Brezeln and More. Das war mein Slogan.
Geil,
also ich wäre nicht geeignet in der Werbetechnik oder in der Werbebranche.
Brezeln and More klingt nach so einer Kette, weißt du, so eine Billo-Kette klingt das
schon.
Backwerk, Brezeln and More, also sowas in die Richtung.
Ja, total dämlich. Aber es war schon mein Traum, tatsächlich auch mal so selber so zu backen, wie man es sich vorstellt. Das hat sich ja auch bei mir entwickelt. Und als wir dann auf Kreta waren, haben dann unsere Vorgänger, also die Bäckerei, die wir jetzt tatsächlich auch übernommen haben, mal über meine Schwiegermutter vorsichtig angefragt, ob mir nicht Interesse hätte, die Bäckerei mal zu übernehmen. Und klar, das war für uns ein bisschen, dann ist es so in greifbare Nähe gerückt, weil eine Bäckerei neu zu gründen ist ja relativ schwierig, weil Maschine und so weiter sind ja sehr, sehr teuer. Deswegen war die Übernahme für uns die bessere Option.
Wie war das mit, war dir vorher der Standort egal? Also hättest du jetzt auch in Stuttgart eine Bäckerei übernommen? Oder?
Nee, ich bin sehr heimatverbunden.
Ja.
Also es war so, wir sind ja dann von Kreta zurückgekommen und dann war ich, also ich habe mich noch nicht bereit gefühlt, eine Bäckerei zu übernehmen. Ich war damals 24 und bin ja dann nach Herreberg zum Jochen Bayer. Das war sehr lehrreich, habe ich viel gelernt. Und dann 2 Jahre später, 2013, war, und ich habe aber immer so ein bisschen tendiert, wieder zurück nach Schwäbisch Hall, Tanja gar nicht so, aber genau, ich schon. Und genau, dann haben Hilles eben nochmal angefragt, also unsere Vorgänger, die die Bäckerei in 6 Generationen geführt haben und dann keinen Nachfolger mehr hattet. Und ja, wir haben die Zeit genutzt, von 2011 bis 2013 verschiedene Coachings zu absolvieren, also weniger jetzt das Betriebswirtschaftliche, mehr so das Menschliche, und zwar immer wichtig, auch ja, gutes Arbeitsklima zu haben, die Leute gut führen zu können. Da haben wir relativ wenig Erfahrung gehabt, waren ja auch noch brutal jung, und genau, das, die Zeit haben wir da dafür genutzt und sind dann 2013 hierher gezogen tatsächlich und haben 2014 die Bäckerei übernommen. Unsere Tochter ist dann noch geboren, die war 8 Monate, als wir dann die Bäckerei eröffnet haben. Fragt mich nicht, wie wir das gemacht haben. Keine Ahnung, Tanja stand jeden Tag vor dem Laden. Klar, meine Eltern haben viel gemacht oder halt viel uns abgenommen mit der Melina. Und
ihr habt die Bäckerei damals mit wie vielen Mitarbeitern übernommen?
Mit 6.
Okay, und heute habt ihr?
40.
Ah ja, okay. Kleiner Sprung.
Kleiner Sprung, ja. Ja, es war dann so, wir haben, genau, also 2014 war klar, also, oder 2013 habe ich dann nochmal 8 Monate ja beim Roland Schlötter geschafft, der hier auch schon zu Gast war. Und dann war klar in Untermünchheim, also Untermünchheim muss man dazu sagen, wer es nicht kennt, das ist so ein kleines Nest, kann man sagen, vor Schwäbisch Hall. Und die besteht eigentlich nur aus der B19, kann man sagen. Natürlich stimmt das nicht ganz, aber die Hauptschlagader ist die Bundesstraße, die durchführt. Und da war klar, 2015 wird die Bundesstraße gesperrt.
Stimmt, ja, genau.
Und dann haben Hilles gesagt, okay, 2015 wolle sie es nicht übergeben, aber sie wolle eigentlich auch nicht bis 2016 noch weitermachen. Die haben einfach auch gesagt, sie wolle jetzt aufhören. Deswegen haben wir dann schon 2014 übernommen, sonst hätte man vielleicht auch noch gewartet. Und alle drumherum hätten uns abgeordnet.
Ich weiß es noch, wegen der Baustelle.
Bäckereiübernahme, ein Jahr später die B19 komplett gesperrt für 10 Monate, und das weiß mir, was das heißt, oft wird es ja dann länger. Ja, wir haben es trotzdem gemacht.
Ja, ihr hattet dann so einen Verkaufscontainer, gell, an der Umleitung.
Wir haben dann oben an der Umgehungsstraße einen Verkaufscontainer. Übrigens die Idee, an dieser Stelle, das habe ich auch nochmal erwähnt, entstand in der Zusammenarbeit mit unseren Vorgängern. Also es war die Idee von der Frau Hille, da was zu machen. Es war trotzdem ein Kampf, das dann genehmigt zu kriegen. Da haben uns dann wie viele Leute angeschwätzt, ey, wie habt ihr den Platz da oben gekriegt? Da wollte ich immer mal einen Dönerstand hinmachen. Ist ein bisschen ein schwieriger Standort, auf dem Autobahnzubringer fast schon. Aber wir haben es genehmigt gekriegt. Und von dem her war es relativ entspannt. Also wir haben das Jahr gut überstanden. Und genau, dann musste man eben Entscheidungen treffen, so wie zum Beispiel mit dem Namen. Da kannst du jetzt was dazu sagen.
Ich krieg's tatsächlich nicht mehr zusammen, aber wir sind im Anlagecafé. Kann das sein?
Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber wir haben uns viel unterhalten mit ganz vielen Leuten im Vorfeld von der Übernahme, ja, und auch schon in den 2 Jahren Coachings, Leute, die Erfahrung haben, Handwerkskammer, Pipapo. Und da haben wir auch mit einem gesprochen, der war lange Zeit Verkaufsleiter bei K&U, bei der Großbäckerei, und der hat gesagt, mach das auf keinen Fall, den Namen ändern. Also lass das bei Bäckerei Hille. Und okay, dann habe ich mich auch mit dem Gedanke angefreundet. Und letztendlich bist du dran schuld, dass das jetzt nicht Bäckerei Hille heißt.
Ja.
Weil du hast mir dann irgendwann mal, WhatsApp gab es damals?
Nee, ich glaube, wir haben uns damals getroffen. Und ich meine, das war genau das, dass wir zusammengeguckt und du hast gesagt, du willst den Namen lassen. Und ich habe damals gesagt, ist total blöd, weil jetzt kommt der Wechsel. Jetzt hast du die einmalige Chance zu wechseln. Du wirst in 5 Jahre später, wirst du nämlich wechseln, wenn sich's als Bäckerei Hille etabliert hat. Und wenn du jetzt was Neues machst, dann mach's auch mit dem Namen neu. Meine ich, so
ja,
war's, oder?
So ungefähr war's. Du hast gesagt, du wirst nie glücklich, wenn das immer anders heißt. Und das ist nicht das, wofür du stehst, irgendwie so in die Richtung. Und ich habe ehrlich gesagt auch die Konfrontation gescheut mit den Vorgängern. Wollte ja auch nicht auf der Schlips treten irgendwie. Und habe dann aber doch allen Mut zusammengenommen und habe gefragt, ob es okay wäre, wenn wir den Namen ändern. Und sie hatte überhaupt kein Problem damit, erfreulicherweise. Und haben uns aber auch eher abgeraten davon und haben gemeint, also 20% Umsatzverlust können wir gleich mal rechnen, wenn man den Namen ändert, was grundsätzlich auch plausibel klingt, war aber Gott sei Dank nicht so.
Ja gut, ich meine, klar, logisch, die Bäckerei Hille gibt es seit 6 Generationen. Die Bäckerei Hille steht für Qualität, die Leute wussten, was
gute sie kriegen. Ja.
Genau, gute Brätze, weißt du, das war schon gesetzt, das wusste man, ja. Und jetzt natürlich den Namen zu ändern, ist natürlich gefährlich. Aber jetzt heute, 9 Jahre später, 8 Jahre, 6 Jahre später, 7 Jahre später, fände ich, würde das für dich doch total blöd sein. Mein Name ist Ingmar Grimmer, ich bin Geschäftsführer und Inhaber von der Bäckerei Hille.
Ja, auf jeden Fall, ich bin total froh.
Ja, also weißt du, das passt ja, also du stehst ja da nicht dahinter. Also ich weiß nicht, irgendwie.
Nee, absolut. Und wir haben ja auch ein anderes Konzept gefahren, oder wir fahren ein anderes Konzept, einfach auch, ja, die Zeit hat sich ja weiterentwickelt. Und es hätte nicht gepasst.
Aber
da bin ich dir heute noch sehr dankbar dafür.
Ich kann mir damit dran erinnern, also nicht mehr so ganz, aber jetzt, ja, stimmt, da war was. Vielen Dank, ja. Aber wie kam es, was gab es für Namensüberlegungen? Das würde mich noch interessieren.
Wir haben da auch, also, wir, Tanja und ich sind beide so Typen, wir machen halt ewig rum an sowas. Also wir haben uns ganz lang mit einer ganz jungen Designerin ausgetauscht, da waren wir immer bei Bäckerei Grimmer. Und ewig auch in dem Logo. Ich konnte nie so richtig artikulieren, was ich eigentlich will. Hab's aber vor mir gesehen. Oder wenn mir jemand der Logoentwurf gezeigt hat, dann konnte ich sagen, ja, ja oder nein. Aber ich konnte es nicht sagen vorher. Das war für die Designer natürlich auch unheimlich schwierig. Und dann irgendwann habe ich immer gesagt, nee, Bäckerei Grimmer, das ist zu lahm. Heute würde ich es nochmal anders. Ich würde es halt auch nicht mehr Grimmers Backstuben nennen übrigens. Wahrscheinlich nur Ingmar Grimmer.
Auch cool, ja.
Oder nur Grimmer.
Ja, finde ich auch gut.
Gar nicht so, ja, erstens, Grimmers Backstube ist insofern ein bisschen schwierig, man muss es immer erklären. Man muss bei den Körben, die wir kaufen, also diese braune Transportkörbe, die man kennt, so wie wir ausliefern, haben wir drei verschiedene Schriftarten. Also einmal Grimmers Backstube mit Apostroph beim Grimmers, einmal Grimmers Backstube komplett ohne Apostroph und richtig ist Grimmers Backstube mit Apostroph hinter am B. Ganz viele schreiben das aber immer falsch. Warum auch immer. Also aus dem Amerikanischen kennt man das ja, dass beim Norme mit dem S dieses Apostroph ist, in Deutschland aber nicht. Naja, egal. Und man muss immer, wenn man E-Mail-Adresse angibt, muss man immer grimmers-backstube.de Backstub ohne E sagen. Also das ist das Erste, was nervt. Und ja,
und du bist halt auch der Herr Grimmers. Gell?
Ja, das Herr ist das Nächste. Ja. Herr Grimmers. Ja. Wenn nicht sogar Frau Grimmers.
Ja, ja gut, das passiert bei dem Vornamen öfters. Ja.
Gestern wieder, gell? Habe ich eine E-Mail geschrieben an jemand, dann hat er zurückgerufen und hat bei unserer Verkäuferin nach der Frau Grimmer gefragt, dann war die aber nicht dort, dann bin ich hingegangen. Und dann hat er gesagt, ah ja, hier ist so und so, ihre Frau hat mir gerade eine E-Mail geschrieben. Ah nee, das war ich. Also witzigerweise wieder, passiert echt oft. Genau, und das ist so ein bisschen, ja, Grimmers Backstube. Ist nicht schlecht, ist griffig, gefällt mir irgendwie schon, aber ich würde es halt wahrscheinlich nicht mehr machen.
Ja, aber trotzdem, also ich finde es nach wie vor noch, ist für hier die Region immer noch was Besonderes. Hier heißt alles Bäckerei oder sowas. Also von dem
her. Ja, nee, von dem her. Also es gab tatsächlich nur Bäckerei Grimmer und dann irgendwann haben wir gesagt, nee, wir wollen irgendwie ein bisschen was Griffiges, so ein bisschen als Markenname auch etablieren. Und am Anfang bin ich unheimlich fuchsig geworden, wenn in der Zeitung irgendwie Bäckerei Grimmer oder so stand oder in manche Anzeige. Da kriege ich heute eigentlich noch die Krise, wobei ich habe es überwunden. Es kam jetzt am Montag wieder ein Leserbrief über uns, der nicht sehr positiv war, wo auch Bäckerei Grimmer geschrieben wurde. Ja. Inzwischen überlese ich es.
Können wir doch mal kurz darauf eingehen, um was es da ging. Da ging es um die Parksituation. Da ging es um die
Parksituation bei uns vor dem Laden.
Wo ihr halt einfach nichts dafür kennt. Also vor allem, ihr habt jetzt 5 neue Parkplätze hinbaut. Also ihr tut ja echt schon viel. Also ich finde es ein bisschen arg, da einen Lesebrief zu schreiben.
Genau, also um das kurz zu erläutern, bei uns vor dem Laden ist, aber das sind so Sachen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, wenn man dann eine Bäckerei da betreibt. Und das ist, man hat dann nicht nur Freunde. Also wir haben einen Gehweg, einen relativ breiten Gehweg bei uns vor dem Laden und der wird seit Jahren, mein Vorgänger hat mir das bestätigt, seit Jahrzehnten, möchte ich sogar sagen, als Parkplatz, als Parkstreife genutzt. Und seit 2015 die Ortsdurchfahrt neu gemacht wurde bei dieser Straßensperrung damals, ist da noch breiter geworden und sieht letztendlich aus wie ein Parkstreife. Und viele Leute parken da. Wir haben da immer wieder Probleme, weil die Leute natürlich mit dem Rollator, mein Vater hat selber lange Rollator, musste mit dem Rollator laufen. Wir haben selber 3 kleine Kinder. Man wisset, wie das ist, wenn man dann mit dem Kinderwagen nicht durchkommt. Aber wir können nicht mehr machen, als die Leute immer wieder darauf hinweisen. Wir haben ein Schild an der Ladetür, bitte darauf achten. Und haben jetzt ja oben 4 Parkplätze bauen lassen für mehrere tausend Euro. Witzigerweise sind die oft leer und unten ist vor dem Laden eben trotzdem vollgeparkt. Ja, da kann ich halt aber nichts dazu. Ja. Und ich glaube, die Leute machen sich da auch keine Gedanken drüber. Ich glaube, niemand, das macht niemand in böser Absicht. Das sieht tatsächlich aus wie ein Parkstreife. Lange Rede, kurzer Sinn, kam jetzt am Montag ein Leserbrief in der Zeitung, der unter anderem auch kritisiert hat, warum mir unser Verkaufsteam da nicht einschreitet. Erfreulicherweise haben sehr viele Kunden uns im Laden inzwischen darauf angesprochen und haben gesagt, das ist absolut ungerechtfertigt, weil ganz ehrlich, was soll unsere Mädels noch alles machen? Die müssen Maske kontrollieren, die müssen mit Leuten diskutieren, die keine Maske aufsetzen wollen, die müssen sich irgendwelche Bescheinigungen zeigen lassen, wo kein Mensch weiß, ob das echt ist oder nicht. Die haben selber eine Maske, der Kunde hat eine Maske, wir haben Scheibe dazwischen, die sind so unter Strom, weil die verstehen es ganz schlecht, die Leute sind gereizt und jetzt soll man auch noch den Parkplatzwächter draußen spielen, ganz ehrlich. Das ist lächerlich.
Ja, ey, du kannst halt auch nicht, wie so auf dem Festival ist, noch ein Parkplatzwächter draußen hinstellen.
Wir haben einen Kunde, der war irgendwie vom Ordnungsamt früher, der gefragt, ob er ein paar Wäsche bringen soll, dass wir draußen ein bisschen Parkplatzwächter spielen können. Und interessanterweise und erfreulicherweise hat mir ein Kunde jetzt gestern eine E-Mail geschrieben, dass er einen Leserbrief geschrieben hat an die Zeitung und Partei für uns ergriffen hat. Das heißt, die Community hat es für uns geregelt.
Finde ich sehr gut.
Also kurzer Exkurs, so läuft es auf dem Dorf. Und wie gesagt, ich kann das total verstehen. Für uns ist es auch ärgerlich, wenn das so geparkt wird. Aber das sind so Dinge, mit denen man sich unter anderem auseinandersetzen muss, wenn man selbstständig ist oder ja, wenn man da eben ein Ladegeschäft betreibt. Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen vom Thema Name, glaube ich.
Genau.
Genau, also so war das dann. Genau, wir haben dann unsere Vorgänger gefragt, habt ihr da was dagegen? Und nein, war dann nicht so. Dann haben wir, ja, das hat dann auch unheimlich Spaß gemacht, dann Leuchtreklame entwerfen lassen und Tüte, Flyer, haben uns echt so Aktionen überlegt, was machen wir dann am ersten Tag und so weiter und so fort.
Willst du das Geheimnis deines Logos lüften, wie das damals war?
Kann ich machen, das Logo hat nicht der David entworfen, der hatte damals übrigens noch gar keine Werbeagentur, der war nämlich ein paar Monate nach mir dran. Wir haben ewig mit einer jungen Designerin rumgemacht und irgendwie hat es nie richtig fruchtet, weil ich es glaube, der auch relativ schwer gemacht habe. Und irgendwann habe ich den Tipp gekriegt, es gibt eine Plattform wie logo.de, da sind weltweit, keine Ahnung, 15.000 Designer registriert. Und da kannst du 3 Tage lang, übrigens, das ist ein Tipp für jeden, der sich selbstständig machen will, ohne jetzt die örtliche Agentur schlecht zu machen, aber wenn man nicht viel Geld hat, für uns war das die optimale Lösung, kannst du schreiben, was du willst, was bist du für einen Betrieb, für eine Firma, für ein Unternehmen, für einen Verein, was auch immer, welche Farbe soll es sein, und umso mehr du schreibst, umso einfacher natürlich für die Designer, und dann kommen Designentwürfe. 3 Tage steht das Ganze online, kostet, glaube ich, 250 Euro, vielleicht auch 300, und dann am Anfang haben wir richtiger Mischt. Und am 3. Tag haben wir richtig geile Entwürfe. Und wenn dir dann ein Entwurf gefällt, dann kannst du den auswählen. Und dann lädt der Designer den Entwurf hoch und kannst du den runterladen. Und dann hast du für 300 Euro ein relativ schickes Logo. Und kannst ja auch mit dem Designer dann direkt in Kontakt treten, wenn der noch was ändern soll oder so. Bei uns war es tatsächlich so, die Ehre hat mir noch nicht so gefallen, der hat ihn noch ein bisschen geändert. Und unser Logo kommt tatsächlich aus Usbekistan.
Ach was, echt?
Ja.
Ach geil, ich hab immer gedacht, irgendwo aus England oder so.
Nee.
Ach krass, okay, ja. Geil. Aber ich fand das damals echt cool, weil du hast mir damals auch den Zugang geschickt oder zumindest den Link, und da habe ich auch reinguckt, und die ersten 2 Tage war echt nur Misch dabei, und dann am 3. Tag, da kam wirklich der Designer und der hat schon 5, 6 Entwürfe rausgehauen, wo beide, also ich und du, beide dachten, okay geil, jetzt geht's in die richtige Richtung. Und du hast mir das damals geschickt, und ich glaube, wir waren uns relativ einig, dass das, was jetzt heute ist, war es dann auch. Wie gesagt, noch ein paar kleine Änderungen damals noch.
Aber das war genau so ein Moment, das habe ich gesehen, und ich wusste, es ist. Und das war eine total geile Erfahrung. Und das ist auch heute nach wie vor. Werde man vielleicht mal irgendwann anpassen, aber an sich fällt mir es heute immer noch. Das war die Geschichte der Logoentwicklung und des Namens.
Aber eigentlich auch fast schon traurig für den Designer, oder? Der weiß ja gar nicht, was aus seinem Logo alles wurde, oder?
Gell? Wahrscheinlich nicht. Ja. Boutica hieß der. Das war der Name von dem auf der Plattform. Ich habe keine Ahnung, ob Mann oder Frau oder wie oder was.
Krass, oder?
Aus Usbekistan. Das macht die Globalisierung.
Globalisierung, und vor allem, da zeigst du mal wieder, wie anonym man im Internet doch sein kann, gell? Du hast den Designer nie gesehen, gar nichts, 0,0. Der hat euch ein geiles Logo entwickelt, das heute überall zu sehen ist. Krass, also echt, echt abgefahren,
ja. Ja, und dann war es so, wir haben dann, also diese 10 Monate, wo ich dann noch bei Schlötter geschafft habe, haben wir dann genutzt einfach. Ich habe montags immer frei gehabt, habe ich dann mitgeschafft bei Hilles und Tanja auch im Verkauf, und haben uns einfach ja mit den Mitarbeitern vertraut gemacht, mit den Abläufen, mit der Maschine, mit den Produkten zum Teil. Und genau, weil was gut war, das wollte man natürlich auch weitermachen, und haben einfach auch versucht rauszufinden, wo ist Potenzial. Haben dann nach und nach einfach auch ein paar Produkte umgestellt, und ja, hatte eigentlich von Anfang an viele Befürworter für unser Konzept, einfach auch alles selber herzustellen. Und ja, das war schon ein bisschen anders wie das von den Vorgängern, aber das war ja auch völlig okay, war einfach auch eine andere Zeit. Und ja, so ist das eigentlich Stück für Stück dann, hat sich das mehr und mehr dann auch zu unserer Bäckerei entwickelt, sag ich mal. Am Anfang hat man sich nicht so traut, da so viel umzustellen, aber umso mehr die Leute dann einfach zufrieden und begeistert waren, umso mehr haben wir uns dann auch getraut.
Wie war der erste Tag, kannst du dich daran erinnern, der erste Abend, bevor es losging, und der erste Tag, als es dann losging? Wie war das so? Also erzähl mal, also lass mal ein bisschen in dich reingucken, wie das so war.
Katastrophe.
Ja?
Wir haben die Bäckerei am 1. Januar übernommen, und traditionell hat Familie Hille auch schon immer vom 1. bis zum 6. Januar Urlaub gemacht, und wir haben das auch so beibehalten bis heute. Das heißt, wir haben die ersten paar Tage genutzt, einfach um vorzubereiten, vorzuproduzieren, Sauerteig anzusetzen und so weiter und so fort. Also wir hatten da keinen Urlaub, Füllungen gekocht, was weiß ich. Und ich weiß noch, Tanja und ich haben dann Haselnüsse gemahlen mit der Maschine, die wir dort halt, oder jetzt immer noch haben, haben uns gar nicht richtig auskannt. Das Sieb, wir haben das viel zu feine Sieb genommen, die ganze Maschine ist verstopft, das ganze Öl ist aus den Nüssen raustrieft. Also Katastrophe. Und es war mordslaut und wir haben es wirklich, wir mussten die Beschriftung wechseln, alles zwischen dem 1. und 6. Januar, muss ich erstmal Firmen herkriegen. Kaffeemaschine haben wir eine neue gekauft. Preisschilder, das haben wir alles schon im Vorfeld gehabt, aber ja, also das war so, gerade so geschafft. Neue Kasse, genau, die Mitarbeitereiweiße in die Kasse, die Mitarbeiter ja auch noch ein bisschen von den Produkten erzählen, was machen wir anders, wir haben beim Brot relativ viel umgestellt, gleich mit Bioland angefangen, Vollkornbrote, auch gleich einen Lieferkunde dazugenommen. Und dann der erste Tag, also er war ellenlang. Ich bin nett ins Bett gekommen. Es waren ständig Leute im Laden, die gratulieren wollten, was ja auch völlig in Ordnung ist.
Ja, super.
Aber
ja.
Ich war tot. Ich war einfach von der Vorbereitungswoche noch tot. Und ja, und dann habe ich gemerkt, wir schaffen es überhaupt nicht mehr. Und dann, ich wollte noch Käsekuchen backen und alles. Und wir waren nur zu dritt. Also waren nur ich und zwei Bäcker. Und Tanja war allein im Laden. Alleine. Ab 8 kam dann erst die erste Verkäuferin dazu. Und ich habe dann immer noch im Laden geholfen. Und mein Vater und meine Brüder sind gekommen, die haben Luftballone aufblasen. Da wollte ich auch noch helfen, dass wir die dann hinhängen. Das hat alles, haben wir gar nicht geschafft.
Okay.
Ja. Einfach relativ viel auch backen. Weil wir dachten, klar, die Leute kommen. Dann hat unser Bäcker gesagt, der vorher schon bei Hilles war, das ist viel zu viel. Und nachher war alles weg. Wir waren relativ früh ausverkauft und ja, war total chaotisch. Ja, logisch, die Abläufe haben überhaupt noch nicht funktioniert. Also das war echt heftig. Und dann, ja klar, abends noch selber Kasse gemacht, wieder Lieferscheine erstellt für den nächsten Tag. Also ich weiß, nach dem zweiten oder dritten Tag, und damals war schon geplant, dass ich am Wochenende die Tour über die Dörfer mache. Das habe ich ja das erste Jahr auch selber gemacht, mit dem VW-Bus draußen rumgefahren. Und ich weiß noch, ich habe am zweiten Tag zu meiner Frau gesagt, ey, ich weiß gar nicht, wie soll ich hier wegkommen? Wir kommen ja so kaum rum. Meine Schwiegermutter hat dann abends noch gespült, Schüssel und Wanne gespült, dass ich nachts wieder anfangen kann. Ich weiß noch, zweite Nacht bin ich dann runter und mein Schwiegermutter war noch da, hat noch Wanne gerade gespült und also es war recht chaotisch, aber es war eine geile Zeit. Also wir hatten wirklich zwei Jungs in der Produktion und zwei Mädels im Verkauf, also eine morgens, eine mittags.
Ja, krass.
Also das ist unvorstellbar. Ja. Meine Mutter hat belegte Weckle gemacht. Ja, also verrückt.
Ja, absolut. Verrückt. Und das war ja noch der alte Lade, gell? Wann habt ihr den Lade umbaut?
2018. Erst, also 4 Jahre,
ah, okay,
viereinhalb Jahre haben wir mit dem alten Lade gestemmt und ja, also wir sind da schon ein bisschen, obwohl wir uns wirklich auch gut vorbereitet haben, würde ich jetzt mal behaupten, trotzdem schwimmst du dann am Anfang. Also wenn ich jetzt auch so drüber nachdenke, du schwimmst einfach nur. Mein Bruder hat dann noch einen Post abgesetzt, irgendwie Facebook, jetzt geht's los und ja, aber irgendwie so, wenn ich jetzt dran denke, ja, das ist jetzt 8 Jahre her fast, wir waren schon einfach blutjung und ganz schön blauäugig.
Gut, aber ich glaube, das gehört einfach dazu. Ja. Blauäugig ein paar Erfahrungen machen, absolut. Einfach mal eine Bäckerei eröffnen oder übernehmen, das ist doch okay.
Yes. Ja. Ich glaube, du kannst dich gar nicht mehr vorbereiten. Also es ist einfach, du merkst dann, wenn du drin bist, dann fängst du an, dich frei zu schwimmen und ja, das war so, das war jetzt echt eine gute Frage, der erste Tag, ja, das war spannend.
Ja, also weißt du, ich meine, bei mir war das ja was anderes, also ich meine, ich habe…
Ah, ich weiß noch, fällt mir jetzt ein,
ja.
Am Abend, bevor wir aufgemacht haben, hast du mir eine E-Mail geschrieben. Ja, die habe ich dann morgens gelesen und hast du geschrieben, jetzt, wenn du das liest, hast du wahrscheinlich deine erste Nachtschicht rum. Ja, fällt mir jetzt wieder ein.
War ich nett?
Du warst nett, ja.
Sehr gut, freut mich. Ja, aber weißt du, ich meine, ist ja was ganz anderes wie da, wo ich habe mir ein paar Monate später selbstständig gemacht und bei mir war das ja eher ein smoother Einstieg in die Selbstständigkeit, weil ich hatte Tage, da hat das Telefon nicht klingelt, ja, weil mich einfach keine Sau kannte, ja. Da hat einer Halle gemietet und macht hier jetzt gerade einen Fotograf, ja, so nach dem Motto, du hattest ja gleich Laufkundschaft, du warst bekannt, du warst direkt an der Bundesstraße, wo es abgeht wie Sau.
Das ist natürlich als Bäckerei ganz anders, klar. Klar,
ja, also von dem her, also meine erste Nacht war so, jo, gehen wir mal in meine neue Halle und gucken, was passiert. Ja. Aber klar, also das sind schon Unterschiede, klar.
Wenn ja, aber überleg doch mal, was bei dir draus war.
Ja, natürlich, klar, logisch, um Gottes Willen, ich will das ja überhaupt nicht schmälern, aber klar, ja, wenn du halt…
Viel schwieriger, der Einstieg.
Ja, wenn du unbekannt bist, keine Laufkundschaft hast, weißt du, das wollte ich gerade sagen. So, bei dir ist natürlich von jetzt auf gleich super stressig, bei mir war das eigentlich so eher so, ja, man hat sich halt so nach und nach aufgebaut. Das wollte ich damit eigentlich gerade sagen. Also von dem her, deshalb war es so interessant, wie war der erste Tag?
Ja, also, ja, verrückt, crazy. Ich weiß noch, ja, jetzt fallen mir so viele Sachen ein. Mein Vater und meine Mutter sind dann runtergekommen, so um 6 oder so. Mein Vater hat gesagt, er hilft, was kann er helfen? Ja. Mein Vater war ja da gesundheitlich auch schon beeinträchtigt. Ich weiß gar nicht, was. Er hat einen Luftballone aufblasen mit und so. Und 495 Kunden hatte man am ersten Tag übrigens, das weiß ich bis heute noch. Und wir hatten früher noch so eine Klingel. Also die Tür auf die Ding-Dong. Mhm. Und das war so ein krasses Gefühl, weil man überlegt sich ja schon, kommt überhaupt irgendjemand?
Ja, ja.
Und da wird es fast sentimental, wie mein Vater dann gesagt hat, ja, die Leute kommen, hörst's, weil er halt die Klingel da hat. Aber klar, natürlich kommen die Leute, aus heutiger Sicht völlig nachvollziehbar, aber ja, das ist so eine Erinnerung, die ich an meinen Vater
habe. Gut, aber es ist wie bei jeder Party, wenn um 19 Uhr geht's los und um 18.50 Uhr denkst du, kommt überhaupt jemand? Kommt jemand zu meinem 30. Geburtstag oder bin ich so uninteressant? Ja, es ist ja genau das Gleiche, aber dann ist ja cool, wenn die Klingel tut, also von dem her ist super. Ja.
War spannend, ja. Ja, und haben uns nach und nach freigeschoben, haben relativ schnell dann auch Leute dazu eingestellt und ja, unseren Weg dann gefunden letztendlich irgendwann. Ja.
War es schwierig, so eure Philosophie ein bisschen einzubringen, an die Leute ranzubringen?
Ganz unterschiedlich, je nachdem, wo die Leute herkommen sind. Also die waren dann auch nicht schon immer bei Bäckerei Hille, sondern haben ja auch andere Vorgeschichte gehabt. Manche waren total begeistert. Die, wir haben eine Mitarbeiterin, die ist heute noch da, die hat vorher auch andere Vollkornbäckerei geschafft, die hat mehr so in die Richtung sich schon auskannt, was wir vorhaben. Und die haben wir sofort für uns gewonnen. Andere haben sich schwer getan und dann hat man sich auch von manchen Leuten getrennt, aber ja, manchmal passt es halt einfach nicht. Also Leute, die einfach mit der Philosophie, es ist ja schon aufwendig, was wir machen, wie wir backen und wenn man mit der Philosophie nichts anfangen kann, dann ist es halt auch dann schwierig, den Aufwand ja auch aus Leidenschaft aufzubringen, sag ich mal. Das war schon schwierig. Tanja und ich, also wir können ja vielleicht noch ein bisschen über die Herausforderungen sprechen.
Unbedingt, ja.
Auch vielleicht für Leute, die ähnliche Wege gehen. Also was für uns schwer war, Tanja und ich waren die Jüngste. Also im ganzen Betrieb noch, ja. Wir haben auch jahrelang das Sie durchgezogen. Du hast ja immer gefragt, wann machst du endlich mal du? Und wir haben das tatsächlich 3 oder 4 Jahre lang durchgezogen. Und ich fand es auch okay, finde es auch heute noch okay. Wir sind inzwischen lang per Du mit alle. Und es hat sich auch an der Atmosphäre nochmal viel verändert, seit wir alle per Du sind. Aber ich habe das am Anfang gebraucht. Einfach so ein bisschen diesen...
Die
ich bin von, genau, ich bin von Natur aus nicht der mega dominante Typ und das hat mir einfach am Anfang geholfen, gewisse, man ist distanzierter, wenn man per se ist.
Absolut, absolut. Also bei uns in der Kreativbranche fällt es ja relativ schnell. Das fällt ja meistens innerhalb vom ersten, also auch mit Kunden, weißt du, das fällt ja innerhalb vom ersten Termin meistens schon. Aber in der Kreativbranche ist das auch normal, eigentlich fast schon. Aber klar, ich meine, wenn ich eine Firma so wie du übernommen hätte, hätte ich wahrscheinlich am Anfang auch Wert drauf gelegt, dass man da ein bisschen distanziert ist. Mein Vater hat früher immer gesagt, du Arschloch, ist schneller gesagt, ja, sie Arschloch. Von dem her, ja.
Das stimmt, ich meine, im Handwerk ist es ja normal auch so, dass man immer partout ist. Also ganz ehrlich, wir sind auf der Baustelle in unserem Haus, das ist man gerade im Prinzip mit jedem Handwerker partout. Also da ist man auch locker, aber es war ungewohnt für die Leute auch. Wir haben das aber bewusst eingefordert. Und ich weiß noch, ein Mitarbeiter hat auch gesagt, ja, wie machen wir es, du, sie? Dann habe ich gesagt, jetzt fangen wir mal mit dem sie an und dann sehen wir weiter. Und es hat dann wirklich fast 4 Jahre gedauert. Tanja war auch lang dagegen. Genau, also das kann ich, das kommt ganz auf die Situation an. Also da muss jeder seinen Weg finden. Ich muss aber sagen, ich habe dann auch viel mich mit dem Thema befasst. Und wenn du keinen Respekt hast, wenn die Leute keinen Respekt vor dir haben, dann ist wurscht, ob du per Du oder per Sie bist.
Ja, absolut.
Klar. Und das Du haben wir dann irgendwann mal anboten und dann ist auch alle von alle wie so Last abgefallen.
Ja, ja.
War ganz
ich glaube aber tatsächlich auch, dass es so ein süddeutsches Thema noch ein bisschen ist, habe ich so das Gefühl.
Keine Ahnung.
Meine Frau hat ja jahrelang in Berlin gelebt und ich war ja öfters dann zu Besuch und in Berlin ist das ja eigentlich, da macht man das nicht mehr, also das sieht man niemand, also das ist wirklich noch so ein süddeutsches Thema, glaube ich, und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das generell ein bisschen fällt, so, aber
ja, es wird viel weniger.
Aber klar, ich meine, in dem Alter, wo ihr eine Bäckerei mit einem bestehenden Team übernommen
habt. Die alle älter sind wie
mir. Die alle älter sind, da macht es absolut Sinn, einfach noch ein bisschen die Distanz zu wahren, weil sonst führt das echt zu Chaos.
Also uns hat es gut getan am Anfang und heute finde ich es gut, so wie wir es gemacht haben. Was auch schwierig war, und wenn jetzt auch irgendwelche Leute zuhören, die sich überlegen, in unserer Branche selbstständig zu machen, was ich jedem nur empfehlen kann, ist, zieht euer Ding durch. Also wir waren am Anfang sehr ängstlich, was Produkte angeht. Wir haben gedacht, was machen wir, wenn wir das nicht mehr machen und dann kommt der und der nicht mehr oder die und die ist unzufrieden. Am Anfang hat mich jede Kritik komplett aus der Bahn geworfen. Ich weiß noch, wir haben eigene Sauerteige eingesetzt und versucht, das Brot so nachzubacken wie unsere Vorgänger, die es einfach anders gemacht haben. Aber ich habe gesagt, wir machen einfach das Bauernbrot auch, 60-40. Wir setzen unseren eigenen Sauerteig an, wir setzen Vorteige an. Biolandmehl und so weiter und so fort. Dann war das Brot aber halt ein bisschen kompakter. Und nach einer Woche kamen die ersten Kritiken. Das Brot ist nicht mehr so wie vorher. Ich mich jetzt komplett aus der Bahn geworfen. Dann muss man aber wissen, die was zum Motzen hin, kommen immer zuerst. Also inzwischen ist mir das relativ egal, wenn jemand motzt, wenn wir was ändern. Wenn jemand kritisiert, weil irgendwas nicht passt, dann bin ich total dankbar und gehe dem nach. Aber wenn jemand einfach nur meckert, dass man irgendwas geändert hat, dann bin ich da sehr entspannt heute. Weil wichtig ist nachher nur, verkaufst du mehr oder verkaufst du weniger. Ich habe da eine Lieblingsanekdote. Wir haben Schokobanane am Anfang mit Fettglasur gemacht und irgendwann umgestellt auf Kuvertüre.
Hast du, glaube ich, schon mal erzählt.
Genau. Und dann gab es einen Kunde, der immer 10 oder 15 kauft und die kam dann nicht mehr. Aber inzwischen kommen halt, das hat am Anfang einen kurzen Knick gegeben und dann jetzt verkaufen wir viel mehr wie früher. Und deswegen kann ich nur sagen, wenn jemand eine Bäckerei übernimmt, ist es die Chance, alles umzuschmeißen. Das habe ich damals nicht mich traut, obwohl es mir viele Leute gesagt haben. Aber das kann ich nur an jedem appellieren. Sei es der Name, sei es der Auftritt, sei es das Konzept, macht euer Ding. Und wenn es natürlich Produkte gibt, die super gut laufen, dann nehmt die mit auf. Völlig klar. Wir machen heute noch die Brezel so im Prinzip vom Rezept, wie Hillis das gemacht hat. Da wäre man dumm, wenn man das nicht machen
würde. Ja, klar, logisch.
Natürlich. Aber das kann ich wirklich nur jedem empfehlen.
Ja.
Ja, wir haben dann ja wirklich, also inzwischen muss man sagen, wir haben ja jeden Stein umgedreht. Also wir haben von der Berufskleidung über Maschine, wir haben ganz viel einfach neu gemacht, das ganze Konzept neu einfach in die Zukunft geführt. Ja. Uns ist wichtig, dass das Haus hat eine lange Tradition und das will ich auch nicht verleugnen. Wir haben das im Kaffee ja auch schön. Ich finde es unheimlich spannend. Ich würde gerne noch mehr Bilder sehen, wie es früher ausgesehen hat. 6 Generationen, da hat man einfach auch, ist man auch demütig, aber ja, die Zeit hat sich geändert und wir versuchen, ja, da Schritt zu halten.
Ja. Wann war die Gründung von der Bäckerei Hille? Weißt du das?
Nee, ich glaube 1756 ist das Haus erbaut worden.
Ist halt schon krass, gell? Ja. Das ist schon Wahnsinn, ja. Da wird man echt demütig.
Ja, das ist schon interessant.
Ja. Also ich denke mal auch, ich habe kürzlich mal wieder die Chronik von meiner Familie gesehen. Ist halt schon, gell, wenn so also ich wäre die 5. Generation Bäcker, weißt du, das ist schon auch 1700 irgendwas kaufte der und der Haas, kaufte das Gebäude und hat dann halt eine Bäckerei neu gemacht. Das ist halt schon irgendwie so, ja, du denkst schon krass, ja, also das ist schon, da war schon demütig so.
Ist das gekauft worden? Also hat es jemand gekauft?
Es hat irgendwann jemand gekauft, ja. Also meine Familie kommt ursprünglich, so lese ich es aus der Chronik zumindest raus, eher aus der Elwanger Richtung.
Okay.
Und irgendwann wurde das Gebäude gekauft und wurde dann halt die Gaststätte inklusive Bäckerei dann.
Und der Lade? Also der Edeka-Lade, der Sparlade?
Das war ja früher auch ein Hof noch mit dabei und da war jetzt der Sparlade drin, ist, war früher der Kuhstall und der wurde umbaut dann früher mal.
Von deinen Eltern oder was?
Nee, noch die Generation davor von meiner Oma damals und meinem Opa, genau.
Lebt die noch? Nee.
Nee, also mein Opa ist ja extrem früh gestorben. Mein Vater hat ja die Bäckerei mit 19 übernommen.
Ja, krass.
Und meine Oma ist Anfang 2000 irgendwann da dann gestorben, ja, genau. Ja, aber nee, lebe beide nicht mehr. Mein Opa habe ich auch leider gar nicht kennengelernt. Aber ja, also es war, die waren alle schon auch sehr umtriebig und ich glaube, der Lade ist auch 5-mal gewandert irgendwie innerhalb von dem Haus. Der war mal da, dann war er mal da und also Wahnsinn, ja.
Ja, so ist das als Selbstständiger, da ist man ständig
am Rumrödeln und
sich neu erfinden.
Ja. Gut, du, ich würde sagen, das war nochmal ein cooler Einblick, der Weg in Grimmers Backstube, oder?
Ja, das war mal ganz relativ schnell. Also da waren natürlich noch viele, viele, viele große und kleine Zwischenschritte notwendig, auch Beratung mit der Handwerkskammer und so. Wenn es Leute gibt, die da Fragen haben, die dürfen einfach gerne schreiben, info@nachtig-podcast.de. Ich glaube, es gibt halt viele Leute, die einfach Spaß haben, Lust haben, eine Bäckerei zu eröffnen, zu übernehmen. Ich habe viele, viele Dinge falsch gemacht. Die muss man nicht alle selber falsch machen. Bin ich gern bereit, darüber zu sprechen. Ihr werdet nächste Woche meine Frau zu Gast haben, die das aus ihrer Sicht nochmal ein bisschen schildert. Und wir werden demnächst auch noch einen Kollege zu Gast haben, der auch eine Bäckerei übernommen hat im Bayerischen. Und diese Übernahme wurde sogar mit dem Staatspreis irgendwie ausgezeichnet. Also das muss wohl vorbildlich gelaufen sein. Das ist natürlich auch immer nicht einfach, das ganze Generationenthema. Wobei das innerhalb der Familie sicher noch schwieriger ist wie außerhalb. Also ja, da gab es schon auch Konflikte bei uns, was auch völlig normal ist, glaube ich, dass man sich auseinandersetzt. Aber ich bin gespannt, was er zu erzählen hat und ich hoffe, ich konnte so ein bisschen einen Einblick geben in unsere Geschichte und ja.
Ja, also ich kann auch nochmal abschließend sagen, ich finde es unfassbar spannend, solche Gründergeschichte und vor allem halt auch, wenn es, wie gerade eben schon gesagt, so eine lange Tradition hat, heraus und das dann zu übernehmen, um zu modeln und da sein eigener Stempel draus, seine eigene Philosophie draus zu machen, finde ich wahnsinnig spannend. Ich ziehe absolut meinen Hut, was ihr draus gemacht habt. Deshalb finde ich auch absolut lohnenswert, daraus eine eigene Folge zu machen oder wie du so schön sagst, eine Sendung. Und ich denke, bevor man es vergesse, das ist halt einfach ein riesiges Thema, so Bäckerei zu
übernehmen. Yeah, kurz vor Schluss noch Nein drückt.
Kurz vor Schluss reindrückt.
Aber da hat er recht.
Ja, es ist wirklich ein riesiges Thema, Bäckerei zu übernehmen oder generell eine Firma zu gründen. Und von dem her würde ich sagen, macht was draus. Bei Fragen einfach gerne melden. Wir freuen uns über jedes Feedback. Das war jetzt heute mal wieder eine schöne Laberfolge.
Mega.
Nächste Woche kommt die liebe Tanja aufs Ofenbänkle und dann geht's munter weiter.
Die ist übrigens schon sehr nervös.
Das ist völlig okay. Das darfst du ja auch ruhig sein.
Bedient jeden Tag hunderte Kunden, weil ich aber nervös, wenn sie hier ins Mikro schwätzen soll.
Ja, aber ist ja immer so. Ich denke mir das auch immer, wenn ich Fotos mache. Der mit der größten Klappe und sobald eine Kamera auf ihn gerichtet ist, ist Feierabend. Das ist auch immer so. Das ist ganz normal. Mikrofon, Kamera, dann ist die größte Klappe-Geschichte. In diesem Sinne würde ich sagen, der Ingmar gähnt. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.